Das Thema heute der Predigt ist Micha, Gottesdienst nach Maß. Damit ist nicht der Prophet Micha gemeint, sondern aus dem Buch Richter, Kapitel 17, der Micha. Das beginnt so. Und das war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha. Der sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind, und deren Willen du einen Fluch ausgestoßen und ihn auch vor meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir. Ich selbst habe es genommen. Da sagte seine Mutter, gesegnet dem Herrn, mein Sohn. Sei gesegnet dem Herrn, mein Sohn. Ja, also erstmal sehen wir hier, dass ein Mann hat offenbar seiner Mutter das Geld gestohlen oder irgendwie weggenommen, aber sieht ein bisschen entweder wie Diebstahl aus oder auf jeden Fall hat er das einfach so an sich genommen aus irgendeinem Grund. Und seine Mutter hat verzweifelt nach dem Geld gesucht und war ziemlich wütend. Und als er dann gehört hat, dass seine Mutter darüber geflucht hat, dass ihn jemand das Geld gestohlen hat oder weggenommen hat, da hat er dann wahrscheinlich einen Schrecken bekommen und hat seiner Mutter bekannt, dass er das genommen hat. Und die Mutter reagiert jetzt darauf, indem sie versteht, oh, das war mein Sohn, der das Geld genommen hat, und hat ja ihren Sohn lieb und hat ihn dann gesegnet und ihm nichts Böses mehr gewünscht und wollte dann nicht mehr, dass die Person, die das Geld genommen hat, verflucht wird. Ne? So kann man sehen, dass manchmal die Wörter, die man erst gesprochen hat, man gar nicht möchte, dass sie eintreffen vielleicht, weil man nicht weiß, was dahinter steckt. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel erstmal für das Bekennen von Schuld und die Vergebung untereinander, die man haben könnte. Ne? Also die Geschichte fängt eigentlich damit an, mit einem negativen Beispiel, dass jemand Geld gestohlen hat, aber dass hier eine Versöhnung stattfindet. Und die Mutter scheint ja ganz nett zu sein. Dann gucken wir mal weiter, wie es hier weitergeht, ab Vers 3. Und er gab die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück und seine Mutter sagte, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn, für meinen Sohn gehe es aus meiner Hand, damit man ein Schnitzbild und ein Gussbild davon macht und jetzt gebe ich es dir zurück. Aber er gab das Silber seiner Mutter zurück und seine Mutter nahm 200 Silberstücke, gab sie dem Goldschmied und der machte davon ein Schnitzbild und ein Gussbild. Das war nun in Michas Haus. Ja, und jetzt eskaliert die Situation. Also die Mutter, eben noch christlich, könnte man sagen, handelt ihren Sohn vergebend, nachdem ihr das widerfahren ist, fängt jetzt an, dass sie sich ein Götzenbild schnitzen möchte für ihren Sohn. Und wir können ja im Gesetz Mose lesen, zum Beispiel, da gibt es nicht nur eine Stelle, in der das verboten ist, aber in Deuteronomium, Kapitel 27, 15, steht geschrieben, verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, einen Greuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und das im Verborgenen aufstellt und das ganze Volk antwortete und sagte Amen. Also hier sehen wir, dass das dem Volk Israel auch nicht unbekannt war. Eigentlich hätten alle Israeliten wissen müssen, dass man sich kein Gussbild und kein Schnitzbild und nichts dergleichen machen darf und privat zu Hause seine Religion dann so basteln kann, wie man gerne möchte und das anbeten. Aber aus irgendeinem Grund machen die das trotzdem und ich denke mal, die haben das ja nicht gemacht. Das sehen wir auch gleich, weil sie dachten, dass das irgendwie ein Protest gegen den Herrn ist oder dass sie den Herrn damit provozieren wollen, sondern die haben ja gedacht, dass sie einfach den Gottesdienst, den Gott ihnen vorgeschrieben hat, so verändern können, wie sie möchten und dabei noch den Segen Gottes bekommen. Ne? Wenn wir jetzt nämlich weiterlesen, so hatte der Mann Micha ein Gotteshaus, der machte ein Ephod und ein Teraphim und weihte einen von seinen Söhnen, der wurde sein Priester. In Deuteronomium 12, 3 bis 6 können wir lesen, und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenkstätte zerbrechen und ihre Ascherim mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Das geht erstmal um das Bilderverbot hier. Und dann geht es weiter, den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt, und dahin sollst du kommen, und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen, und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer, eure Hände, und eure Gelübde und eure Freiwilligengaben, und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Also hier sehen wir jetzt, dass Micha das nächste Gebot übertritt, nachdem er sich ein Götzenbild hat machen lassen, hat er einfach entschieden, bei sich zu Hause einen Ort für die Gottesverehrung stattfinden zu lassen. Nicht? Also sein Haus als Gotteshaus zu machen, obwohl er gar nicht das Recht dazu hatte, obwohl der Herr das ganz klar verboten hat. Und obendrein jetzt nimmt er auch noch einfach seinen Sohn und macht einen seiner Söhne hier zum Priester, obgleich nur die Leviten Priester werden durften. Und Micha ist da steht geschrieben, er ist aus dem Land Ephraim, also wahrscheinlich ist er auch kein Levit, sondern ein Ephraimiter gewesen. Die dürfen gar keine Priester werden. Hier sehen wir, dass jemand quasi noch den Namen des Herrn irgendwie kennt, aber anfängt, seine eigene Religion so zu basteln oder den Namen von Gott nur noch benutzt, aber anfängt, seine Religion darum zu basteln, um den Namen Gottes herum, ne? Mit Götzenbildern und eigenen Priestern und einem Haus, was als Verehrungsort dient, was nicht erlaubt war. Wir sehen hier jetzt weiter, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und eigentlich war es eine gute Sache, weil wir können nämlich sehen, weil Samuel zum Herrn kommt und sagt, das Volk möchte einen König haben, da war der Herr überhaupt nicht glücklich darüber, dass das Volk einen König haben wollte. Und die haben gesagt, die haben nicht dich verworfen, sondern mich verworfen. Denn eigentlich sollte ja der Herr deren König sein und die Israeliten sollten dort frei, ohne König leben. Aber was die Israeliten auch natürlich hatten, wenn man keine Herrschaft über sich hat, ist Verantwortung. Wenn wir große Freiheiten von Gott bekommen, oder auch von unseren Mitmenschen, die uns vertrauen, sollten wir uns immer bewusst sein, dass diese Freiheit mit Verantwortung einhergeht. Man sollte ja so das nicht einfach ausnutzen. Ne? Damals zum Beispiel, als König Saul da war, der hat auch wenn er ein schlechter König teilweise war, aber der hat auch die Zauberer und so auslöschen lassen. Und hier war niemand, der das bestraft, wenn jemand sich einfach ein Götzenbild macht. Also das war in der Verantwortung des Einzelnen, dass er aufpasst, dass sein Haus richtig läuft. Ja, nachdem ich also nur eine Zeit lang wahrscheinlich seinen Sohn dort als Priester hatte, ist er auch einen Mann getroffen, der ein Levit war. Lesen wir mal weiter ab Vers 7. Nun war da ein junger Mann aus Bethlehem in Juda, aus einer Sippe in Juda, der war ein Levit und er wohnte als Fremder dort. Und der Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem in Juda fort, um als Fremder zu wohnen, wo er es gerade träfe. Und indem er seinen Weg zog, kam er ins Gebirge Ephraim zum Haus Michas. Und Micha sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda. Ich bin auf der Wanderschaft, um als Fremder zu wohnen, wo ich es gerade treffen werde. Da sagte Micha zu ihm, bleibe bei mir und werde mir zum Vater und zum Priester. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Da ging der Levit zu ihm hinein und der Levit entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben und für den wurde der junge Mann wie einer seiner Söhne. Ja, also jetzt, das ist auch eigentlich eine Situation, die nicht sein sollte, dass ein Levit einfach so durch die Gegend irrt und jetzt, ja, Anstellung sucht. Eigentlich gab es dafür die Leviten Orte, die zugewiesen waren, wo die den Dienst am Herrn tun sollten. Das war ja ein auserwählter Stamm in Israel, damit sie den Dienst am Herrn vollbringen können. Aber der ist jetzt einfach hier so am Rumschwirren und sucht einfach irgendeinen Ort, wo er leben kann und trifft da auf Micha. Und der denkt auch, ich habe hier gerade meinen privaten Gottesdienst, also mein privates Gotteshaus gebaut und habe mir hier so ein Ephod gebastelt und alles und wahrscheinlich auch Altar gemacht und so, dass man mich hier opfern kann. Und das passt dann ja ganz gut. Und das ist ja auch noch ein Levit. Und jetzt hat er seine falsche Religion, der Micha, und versucht die auszubessern, indem er ein Element aus dem Wort Gottes nimmt, wie dass die Priester eigentlich den Dienst versehen sollten, aber all die anderen Sünden bleiben ja noch bestehen, nicht? Und er versucht da jetzt also diesen vollkommen falschen Glauben mit einem bisschen biblischen Hintergrund wieder richtig zu basteln oder auszubessern. Na, aber damit hat er am Ende nur dafür gesorgt, erstens, dass dieser Levit auch noch in die Sünde reingezogen wurde, die er da begeht, und das Bild war ja nicht weg, das er hat anfertigen lassen. Und er hat immer noch an seinem Wohnort geopfert und da den Gottesdienst vollzogen. Und das ist auch ein bisschen komisch, die ganze Geschichte hier, denn Micha sagt zu dem jungen Mann, dass der Vater und Priester für ihn sein soll. Vater hier wahrscheinlich eher als Ehrentitel, aber das hat ja schon also den Eindruck, dass man eigentlich den als seine Autorität in gewisser Weise annimmt. Und jetzt ist aber so, dass dieser Levit, der ist von ihm finanziell abhängig und der Levit wird für ihn wie einer seiner Söhne. Also hier sehen wir auch, dass ein großes Problem ist, wenn in Gemeinden die Autorität zum Beispiel irgendwie unter der Fuchtel der Gemeinde steht oder hier in dem Fall eine Abhängigkeit besteht. Ne? Das ist ja eigentlich nicht gegeben im Tempeldienst, weil die Leute haben ihren Zehnten gegeben, die Leviten waren versorgt, die waren jetzt nicht auf eine Person angewiesen oder so. Das konnte nicht zur Manipulation des Levitendienstes eigentlich führen. Aber hier jetzt ist natürlich der Levit vollkommen von Micha abhängig, dass er ihn regelmäßig bezahlt und dementsprechend das Brot ich esse, das Lied ich singe, sagt man ja auch, ne? Und Micha weihte den Leviten und der junge Mann wurde sein Priester und war für immer im Haus Michas. Und Micha sagte: Jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, denn ich habe den Leviten zum Priester. Also hier sehen wir noch ein paar komische Ereignisse. Erstens, Micha weiht jetzt den Leviten zum Priester. Ein Ephraimiter ist gar nicht dafür berechtigt oder befugt, einen Leviten zu einem Priester zu weihen. Also dafür sind die älteren Priester zuständig gewesen, denke ich mal. Ne? Das heißt, das ist schon absurd. Dann der junge Mann wurde sein Priester, einem Privatpriester. Sowas gibt es im Alten Testament überhaupt nicht. Also da einfach also quasi gedacht, wenn Israel ein Priestertum hat und die dadurch gesegnet werden sollen, dann wenn ich mir zu Hause privat zum Priestertum mache, wird das vielleicht auch Segen in mein Haus bringen. Und hier sehen wir eigentlich, dass durch die religiöse Akte, die dem Wort Gottes widersprechen, kann man zwar sein eigenes Bedürfnis nach spirituellen Touch im Leben befriedigen, mit der realen Gemeinschaft mit dem Herrn hat das aber nichts zu tun. Also der ganze Dienst, den da Michael gemacht hat, war eigentlich total, man würde im Englischen sagen, in vain, also nutzlos, eitel, würde Luther wahrscheinlich sagen, vollkommener Schwachsinn im Grunde genommen, und er hat nur Schaden verursacht. Ja, wenn er gar nichts gemacht hätte, hätte er ein besseres Leben gehabt, als wenn er versucht hätte, sich da seine eigene Religion so zu basteln. Aber er war überzeugt davon, dass er jetzt auch noch vom Herrn Gutes dafür empfangen würde, dass er gegen diese ganzen Gebote verstoßen hat und seine eigene Religion gebastelt hat. Wahrscheinlich, weil er sagt, ja, aber ich glaube ja an den Herrn, oder ja, ich rufe ja den Namen des Herrn an oder so, ich sage dir noch Herr, also vielleicht den Namen Gottes nennt er noch. Aber das haben die Israeliten ja auch am Berg Sinai gemacht, als sie das goldene Kalb gebastelt haben. Ne? Und das war auch so, dass der Herr dagegen war und die Menschen, die das gemacht haben, wurden dann von den Leviten auch abgeschlachtet, wenn wir das lesen. Da sollte jeder sein Schwert nehmen und seinen eigenen Bruder töten. Also Bruder jetzt im Sinne von Volksangehörigen, nicht im Sinne von seinem leiblichen Bruder. Ja, jetzt gucken wir mal, ob Micha den Segen erfährt, den er sich so erhofft hat durch seinen privaten Götzendienst da. Also jetzt kommt das 18. Kapitel von Richter und dort sehen wir jetzt einen nächsten, ja, nächste Personen, die eingeführt werden, und zwar der Stamm Dan. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen. Also einer der Stämme Israels suchte sich jetzt ein Gebiet, in dem die leben können, denn bis zu jenem Tag war ihm mitten unter den Stämmen Israels nicht als Erbteil zugefallen. Und die Söhne Dan sandten 5 Männer aus ihrer Sippe, aus ihrer Gesamtheit, tapfere Männer aus Sora und aus Eshtaol, um das Land auszukundschaften und es zu erforschen. Und sie sagten zu ihnen: Geht hin, erforscht das Land. Und sie kamen in das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und übernachteten dort. Ja, also mal sehen, ob diese Leute aus dem Stamm Dan ihnen jetzt Segen bringen, dem Micha. Nun kommt ein längerer Abschnitt hier, wo wir sehen, was diese Männer machen. Und als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Mannes, des Leviten, und sie bogen dahin ab und sagten zu ihm: Wer hat dich hierher gebracht? Und was tust du hier? Und was hast du hier? Und er sagte zu ihnen: So und so hat Micha mir getan, und er hat mich in Lohn genommen, und ich bin sein Priester geworden. Da sagten sie zu ihm: Befrage doch Gott, damit wir erkennen, ob unser Weg, auf dem wir gehen, zum Ziel führt. Da sagte der Priester zu ihnen: Geht in Frieden, vor dem Herrn liegt euer Weg, auf dem ihr geht. Und die 5 Männer gingen hin und kamen nach Laish. Und sie sahen das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnen, nach der Art der Sidonier, ruhig und artlos, und es gab keinen, der ihm irgendwas zuleide tat im Land oder der fremdes Vermögen in Besitz genommen hätte. Und sie waren weit entfernt von den Sidoniern und hatten mit den Aramäern nichts zu tun, und sie kamen zurück zu ihren Brüdern nach Sora und Eshtaol, und ihre Brüder sagten zu ihnen: Was bringt ihr? Sie sagten: Macht euch auf und lasst uns gegen sie hinaufziehen, denn wir haben uns das Land angesehen, und siehe, es ist sehr gut, und ihr bleibt noch untätig, seid nicht träge zu gehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein arglosen Volk kommen, und das Land ist geräumig nach allen Seiten hin. Ja, Gott hat es in eure Hand gegeben, einen Ort, wo es keinen Mangel gibt an irgendetwas, was auf Erden ist. Ja, hier sehen wir jetzt also die Gefahr, die ein Volk hat und auch wir als einzelne Menschen, wenn wir isoliert von anderen sind, wenn wir ganz alleine sind. Wenn wir dann Probleme haben, dann ist niemand da, der uns helfen kann. Nicht? Dieses Volk von Laish, die hatten ihren ruhigen Ort, in dem sie in Frieden gelebt haben, wo sie mit niemandem was zu tun hatten. Aber die hatten auch keine Verbündeten oder so, wenn sie mal angegriffen würden. Und dadurch, dass sie friedlich waren, haben sie wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass so schnell irgendwas Schlimmes passieren würde. Und ja, diese Unbekümmertheit hat dann natürlich und die Isolation hat dafür gesorgt, dass sie sich am Ende nicht gegen den Stamm Dan wehren konnten. Gucken wir mal weiter. Da brachen die 600 Mann von dort auf, von der Sippe der Daniter aus Hora und Eshtaol, umgürtet mit Waffen. Und sie zogen hinauf und lagerten zu Kirjat Jearim in Juda. Daher hat man diesen Ort Machane Dan genannt. Bis auf diesen Tag. Siehe, er liegt hinter Kirjat Jearim. Und von dort zogen sie weiter ins Gebirge Ephraim und kamen zum Haus Michas. Da begannen die fünf Männer, die gegangen waren, das Land Laisch auszukundschaften und sagten zu ihren Brüdern: Wisst ihr, dass in diesen Häusern Ephod und Teraphim und Schnitzbild und ein Gussbild sind? Und nun erkennt, was ihr zu tun habt. Da bogen sie dahin ab und traten in das Haus des jungen Mannes, des Leviten, ein, in das Haus Michas und fragten ihn nach seinem Wohlergehen. Die 600 mit ihren Waffen umgürteten Männer, die von den Söhnen Dans waren, blieben am Eingang des Tores stehen. Ja, und jetzt sehen wir also auf jeden Fall, man weiß, dass man ein Problem hat, wenn 600 schwer bewaffnete Männer vor dem Haus stehen, die großes Interesse an Dingen haben, die einem gehören, nicht? Also, Micha hatte jetzt mit seinem Schnitzbild und allem die Aufmerksamkeit dieser Leute auf sich gelenkt. Und im Endeffekt ist es so, dass auch der Stamm Dan, also der ganze Stamm hier, der gekommen ist, diese 600 Mann, offenbar nicht wirklich nach dem Gesetz des Herrn leben wollten, ne? Denn die haben jetzt plötzlich Interesse an irgendwelchen Götzenstatuen hier und wollen den Leviten für sich mitnehmen, und anstatt dass dieser Levit dann quasi ja in dem Privathaus dient, wollten sie sich für den Privat, für ihren Stamm, ihn als deren Diener aneignen. Also lesen wir mal weiter. Nur die fünf Männer, die gegangen waren, das Land auszukundschaften, stiegen hinauf, gingen dort hinein und nahmen das Schnitzbild und das Ephod und die Teraphim und das Gussbild. Und der Priester und die 600 Mann, die mit Waffen umgürtet waren, standen am Eingang des Tores. Als jene nun in Michas Haus gingen und das Schnitzbild, das Ephod und die Teraphim und das Gussbild wegnahmen, da sagte der Priester zu ihnen: Was tut ihr da? Sie sagten zu ihm: Schweig, lege deine Hand auf deinen Mund und geh mit uns und sei für uns Vater und Priester. Ist es besser für dich, Priester zu sein für das Haus eines einzelnen Mannes oder Priester zu sein für einen Stamm und für eine Sippe in Israel? Da wurde das Herz des Priesters froh, und er nahm das Ephod und die Teraphim und das Schnitzbild und ging mitten unter das Volk. Und sie wandten sich und gingen weiter und stellten die Kinder und das Vieh und die wertvollen Dinge an ihre Spitze. Also was wir jetzt hier auf jeden Fall sehen, ist, dass es sowas wie Moralanstand oder Gewissen bei keinem der Beteiligten zu geben scheint. Micha, der hat kein Interesse daran, den Geboten Gottes zu folgen, also er hat einfach irgendwelche Götzenbilder gemacht, einen Privatpriester geholt und einfach vor, zu Hause alles, also den Götzendienst also ausführen lassen, dann vor diesem geschnitzten Bild. Die Daniter, die danken dem Micha die Gastfreundschaft, dass sie dort als die Kundschafter, also die fünf Kundschafter ausgenommen waren in seinem Haus, damit, dass sie jetzt alles aus seinem Haus rauben wollen, was er im Haus hat, seinen Priester mitnehmen wollen, seinen ganzen wertvollen Götzen, Statuen und so mitnehmen möchten. Und der Priester selber, der ja eigentlich ein religiöses Vorbild sein sollte, der machte bei dem ganzen Diebstahl hier noch mit und freut sich, dass er jetzt einen quasi beruflichen Aufstieg erlebt, ne? Denn vorher hat er im Hause Michas gedient und jetzt kann er dann den ganzen Stamm dienen. Also hier sehen wir, dass das von vorne bis hinten falsch gelaufen ist. Zunächst mal, wenn der Priester geistlich wäre, hätte er überhaupt gar nicht in die Situation kommen sollen, bei Micha im Haus zu dienen. Und das andere ist, dass er auch nicht, wenn er geistlich wäre, einfach eine Aufstiegsmöglichkeit wahrgenommen hätte und dafür jemanden verrät, der ihn zumindest ja ausgehalten hat und ihm Geld gegeben hat und alles, ne? Nur weil es ihm jetzt die Möglichkeit, also ihm jetzt die Möglichkeit geboten wird, dass er irgendwo anders eine höhere Position bekommt. Ja, also komplettes Chaos, kann man sagen, herrschte da in Israel zu der Zeit. Und jetzt, dass die Daniter also alles aus dem Haus geklaut haben, was mehr oder weniger wertvoll war in Bezug auf sein religiöses Leben, da können wir jetzt weiterlesen. Sie hatten sich schon ein Stück weit von Michas Haus entfernt, da wurden die Männer zusammengerufen, die in den Häusern wohnten, die beim Haus Michas standen, und sie holten die Söhne Dan ein. Sie riefen die Söhne Dan an, und diese wandten ihr Gesicht um und sagten zu Micha: Was ist dir, dass du dich hast rufen lassen. Er sagte: Meine Götter, die ich gemacht habe, habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch? Und wie könnt ihr denn zu mir sagen, was ist mit dir? Aber die Söhne Dans sagten zu ihm: Lass deine Stimme bei uns nicht mehr hören, damit nicht die Männer mit erbittertem Mut über euch herfallen und du dein Leben verwirkst und das Leben deines Hauses. Und die Söhne Dan zogen ihres Weges, und als Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück. Also was wir als erstes sehen ist, dort, wo die Abkehr vom Wort Gottes herrscht, dort gilt nur noch das Recht des Stärkeren oder das Gesetz des Stärkeren, ne? Wenn wir nicht mehr nach den Geboten Gottes leben, kann jeder einfach alles durchsetzen, wozu er in der Lage ist, es durchzusetzen. Es gibt keine moralischen Grenzen mehr. Denn wenn ich ein Gebot Gottes übertrete, warum soll ich das andere nicht auch übertreten? Ich habe mir schon die Grenze überschritten, dass ich nicht mehr mich an Gottes Wort halte. Und das ist ja auch im Grunde genommen, was man so beobachten kann, wie jedes Land, jede Familie, jede Stadt eine Abwärtsspirale geht, die einmal dem Herrn verlässt und in die falsche Richtung geht, immer und immer weiter nach unten geht, bis man am Ende zu solchen Zuständen kommt. Und was Sie hier sehen, dass die Daniter aus Dieben, die sie waren, die ja jemanden betrogen haben, der sie aufgenommen hat, um ihnen zu helfen, den sie bestohlen haben, jetzt zu Räubern werden, die denen Gewalt androhen und ihnen damit drohen, ihn und sein ganzes Haus abzuschlachten. Und wenn wir jetzt auch im Buch Richter weitersehen, das hier ist sogar noch eine harmlose Geschichte im Vergleich zu dem, was dann später in den anderen Kapiteln noch erwähnt wird, welche Zustände da herrschen. Ja, jetzt musste Micha selbst erfahren, was es bedeutet, wenn man sich nicht an Gottes Wort hält, nicht? Er hatte sich nicht an Gottes Wort gehalten und hat sich darüber hinweggesetzt, weil er die Macht dazu hatte. Er hatte ja Freiheit, es gab keinen König, er konnte sich ein eigenes Götzenbild machen. Dann sind aber auch andere gekommen, die noch mächtiger waren als er, und die haben sich auch über Gottes Wort hinweggesetzt, und da hat er gesehen, wie man am Ende dann dasteht. Dann gab es keinen Schutz mehr, keine Regeln mehr, jeder konnte das machen, was er durch seine Macht durchsetzen konnte. Und am Ende sind hier in der ganzen Geschichte ausschließlich geistliche Verlierer übrig geblieben. Der Priester, der hat ja den Dienst, wie gesagt, vollkommen umsonst getan, vollkommen eitel. Ne, der hat höchstens Geld dafür bekommen, das ist das Einzige, was er von seinem Priesterdienst hatte, der hat keine Gemeinschaft mit Gott gehabt. Micha, der hat vollkommen umsonst diese Götzen bauen lassen, die haben ihm nicht geholfen, haben ihm keinen Segen gebracht, und am Ende wurde ihm das auch noch gestohlen. Und der Stamm Dan, der hat auch keinen Segen dadurch erfahren, dass er jetzt irgendwelche Götzenstatuen geklaut hat und einen Priester geklaut hat, der überhaupt nicht für den Dienst vorgesehen ist bei denen dort. Und was man natürlich auch hier Lustiges im Vers nochmal sehen kann, ist, nicht? In Vers 24, er sagte: Meine Götter, die ich gemacht habe, habt ihr mir weggenommen und die Priester dazu und seid weggezogen, was bleibt mir dann noch? Also er hat sich Götter gemacht und dann konnte man den Gott einfach klauen. Also das ist ja auch, was der Herr immer wieder sagt, nicht? Was sind das denn für Götter, die man einfach so klauen kann und die Rettung von Micha hier brauchen und nicht, die dafür da sind, sage ich mal, als Vater über den Herrn, als Vater und Herr über Micha zu wachen, ne? Sind ja tolle Götter, die er sich da gebastelt hat. Zum Schluss sehen wir noch, wie es mit dem Stamm Dan weitergeht. Jener aber nahm ihn mit, was Micha gemacht hatte, dazu den Priester, den er besaß, und sie kamen über Laish, über ein ruhiges und argloses Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, und die Stadt verbrannten sie mit Feuer, und kein Retter war da, denn die Stadt war weit entfernt von Sidon, und sie hatten mit den Aramäern nichts zu tun. Sie lag in der Ebene, die zu Bet-Rehob gehört, und sie bauten die Stadt wieder auf, also das sind jetzt wieder Nietel, die wieder aufbauten, und wohnten ihr, und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren worden war. Früher dagegen war Laish der Name der Stadt. Ja gut, also fassen wir mal ein bisschen so die Bilanz zusammen jetzt. Die Leute in dieser Stadt Laish, das waren auch Menschen, die sich gegen Gottes Gebote aufgelehnt haben und die ein Götzenleben geführt haben. Das waren ja keine Gläubigen, die da überfallen wurden. Das heißt, die haben dann auch nochmal gespürt, was es heißt, wenn eine stärkere Macht auf einen kommt und dann ist niemand da, der die schützende Hand über einen hält. Die wurden dann komplett ausgelöscht. Also kann man nicht einfach so lesen, aber wenn man sich das mal vorstellt, ne, dass das ist ja wirklich passiert, die Daniter sind dahin mit den Schwertern gekommen und haben die ganze Familien von denen abgeschlachtet, das ist das Schreckliche, was passiert, wenn nicht der Herr auf unserer Seite ist. Ne? Diese Stadt war ohne den Schutz des Herrn, Und wenn wir ohne Schutz des Herrn sind, können wir nur auf unsere eigene militärische Stärke hoffen. Und es gibt immer einen, der stärker ist. Nicht? Das haben wir auch zum Beispiel, sag ich mal, im islamischen Kalifat gesehen. Das war ein großes, mächtiges Kalifat geworden, 600 nach Christus. Aber dann sind die Mongolen gekommen und die haben Bagdad komplett eingenommen und da also 1 Million Menschen getötet und dieses Land komplett zerstört und da Pyramiden aus deren Schädeln aufgebaut. Also wenn man den Herrn nicht als seinen Gott hat, dann ist man aufgeschmissen in dieser Welt. Und anders zum Beispiel, was ja mit Hiskia, nicht? Hiskia, der hatte auf den Herrn vertraut und der war eine ganz kleine, schwache Stadt. Und als die Assyrer kamen, konnten sie Jerusalem nicht einnehmen. Und das können wir auch historisch nachlesen, als der König von Assyrien in seiner Chronik, natürlich wird er nicht sagen, ich habe da verloren, der hat geschrieben, ich habe Hiskia wie ein Vogel in einem Vogelkäfig in Jerusalem eingeschlossen. Aber er konnte Jerusalem nicht einnehmen, nicht? Das steht auch da drunter. Er hatte seine Armee drumherum, aber er war sicher da drin, der Hiskia. Ja, und nun haben die Daniter also, das sind die Stärksten in der Geschichte, kann man sagen. Die sind stärker als Laish, die sind stärker als Michaels Haus gewesen. Und was haben die jetzt davon gehabt, dass sie ohne Gott stark waren? Die haben sich jetzt, nachdem sie die Stadt eingenommen haben, dort in ihre Gottlosigkeit eingerichtet. Von Micha kann man sagen, immerhin aus der Geschichte, er ist sein Götzenbild los, das ist jetzt nicht mehr in seinem Haus, ne? Er hat den Priester nicht mehr, sodass er schon mal die Sünden nicht mehr hat. Und eigentlich ist jetzt ein guter Punkt in seinem Leben gekommen, wo er Buße tun kann über das, was er eigentlich gemacht hat, und mal nachdenken kann und sagen, ach du meine Güte, was habe ich da eigentlich gemacht? So, wie dumm war ich eigentlich, dass ich mir da Götter gebastelt habe, denen ich hinterherlaufen musste und für die ich fast gestorben wäre, um die wieder zurückzuholen. Und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Wir wissen nicht, ob das passiert ist, wo Micha hätte Buße tun können und zu Gott kommen können. Und außerdem hatte Michael immerhin sein Leben gerettet in der Geschichte hier, ne? Also er wurde nicht so ausgelöscht wie die Stadt Laish, die hatte hier überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Zum Schluss sehen wir jetzt also Dan, den Sieger, den mächtigen, starken Stamm Dan, der die Stadt eingenommen hat, der Michaels Götzen geklaut hat, und das geht jetzt mit ihm weiter. Und die Söhne Dan richteten sich das Schnitzbild auf, und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Moses, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes. Und sie stellten sich das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hatte, alle die Tage, in denen das Haus Gottes in Silo war. Ja, jetzt, die Daniter waren zwar fleischlich gesehen die Stärksten gewesen und haben hier scheinbar triumphiert in der Geschichte, aber im Endeffekt haben die sich damit selber vergiftet, mit dem, was sie geholt haben. Man kann sich das so vorstellen, als wenn ich dann ein Kind sehe, das einen Apfel hat, der vergiftet ist, und ich denke, oh, ich klaue mir jetzt diesen Apfel und verprügel das Kind, nehme ihm seinen Apfel weg und esse den Apfel, und am Ende habe ich mir selber damit geschadet und mich vergiftet, weil so wie die Daniter da so Michas Götzenbild gestohlen haben und das bei sich in den Stamm dann dort aufgestellt haben, haben sie sich selbst geistlich gesehen vergiftet, haben sich des Segen beraubt, den sie von Gott hätten bekommen können. Und man sieht auch hier noch in dem Vers die Anspielung in Vers 30, dass bis zum Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes, so lange ging es so weiter mit den Priestern und so, die sie hatten, das kam ein Tag, da war auch das Gericht über Dan gekommen, der in dieser Geschichte stärkste gottlose Player, Dan, wird eines Tages wiederum von anderen Gottlosen gerichtet, nämlich von Assur. Und da sieht man also, ohne den Herrn haben wir nichts als eine raue, dunkle Welt, in der der Stärkere das Recht hat und in der es keine Hoffnung gibt. Aber mit dem Herrn, so wie wir bei Hiskia gesehen haben, da brauchen wir auch vor den größten Mächten keine Angst haben und uns fürchten, denn der Herr wird bei uns sein und uns vor allem bewahren. Amen.